Und auch die kommenden Tage sind die Probe ob wir in diesem neuen Zuhause auch wohl sind und bleiben wollen. Interessant, ein Embryo ist nach einer Woche etwa 7 mm groß. Dieses Zellbündel hat noch kein Geschlecht, ist nichts erkennbar. Aber es sind erkennbare Ohren bereits da nach einer Woche. Und nach 4,5 Monaten, interessanterweise genau nach der Zeit, wo Sbaba dann sagt, das Bewusstsein wieder zurückkehrt, nach dem kurzen Schlaf des Todes, nach diesen 4,5 Monaten ist das Hörorgan bereits vollkommen fertig ausgebildet und wächst während des gesamten Lebens nicht mehr, obwohl der restliche Körper noch mindestens 18 Jahre alles noch am Wachsen ist und sich ausdehnen. So, der Mensch ist also ein Wesen, das unbedingt so schnell wie möglich hören will. Sonst ist es das kleine Wesen, das vollständig 100% von der Mutter abhängig, der Blutkreislauf, so etwas Intimes wie die Ernährung, die Verdauung, alles ist Mutter. Nur hören will es selber. Und es ist auch das Gehör, das beim Sterbenden als allerletztes aussetzt. Alle Sinne funktionieren nicht mehr, man hört noch. Dieses wirkliche Hören, Zuhören, horchsam sein, horchsam werden, was eine Weiterentwicklung, eine Intensitätsstufe der Aufmerksamkeit ist noch. Für das ist immer wieder still, dieser Fokus, für das ist Stille wirklich notwendig. Wir sehen es in der Natur, wenn ein Reh genau hört, tut es sich aufrichten und hört. Ein Hase auch, Murmeltiere. Ist dieses extreme Horchsamwerden ist die Haltung innerer Aufrichtung. Bei Blinden habe ich das oft gesehen. Wenn sie ganz genau zuhören, richten sie sich auf. So dieses Lernen wirklich auch zu hören, für das ist, für das, für das wir sicher geschaffen sind. Das ganze Paulus spricht in der Bibel davon, dass von allen Sinnen das Heilige aufzunehmen, das Ohr, das Wesentliche ist. Und wir wissen das natürlich in der Bhakti-Tradition. Alle Veden heißen nichts anderes als Shruti. Das, was gehört wird, das aufgenommen wird. So. Dieses genaue Zuhören ist sehr wesentlich und kostbar. Das sind zwei kurze Texte, die ich noch lesen möchte. Die bestimmte, vielleicht Grundeigenschaften darstellen, der Horchsamkeit. Das erste ist die Beharrlichkeit. Im Gebet gibt es manchmal Perioden, in denen man viel geschenkt bekommt, sich wirklich verbunden fühlt und auch manche Phasen, in denen man fast aufzugeben denkt, wo alles so klebrig und mühsam nur vor sich geht. In beiden Zuständen bin ich Radha Krishna gleich nahe. Sie sind ja direkt hinter mir. Denn in dem Maße, in dem ich Ja zu ihnen sage, sind sie nahe. Krishna sagt in der Gita, in dem Maße, wie sich die Seele ihm wieder ergibt, wird er auch sein Versteck aufheben und für die Seele wieder erkennen und schaubar sein. Vierten Kapitel. Dieses Ja wird aber durch den Zustand der Ergriffenheit, der extremen Erfülltheit nicht größer und auch nicht in der Gefühlslosigkeit geringer. Die Weiterführung zu Krishna hin kommt nur von ihm selbst. Deshalb kann man sich eine neue Weise zu beten auch nicht anstudieren und noch viel weniger einfach nur erzeugen. Es wird geschenkt. Zuweilen auch wieder fortgenommen, was man schon zu haben meint, um in einem späteren Zeitpunkt anders und vertieft wiederzukehren. Eines merkt man sehr deutlich, dass es kommt und geht, unabhängig von unserem Rufen. Könnte ich ihn denn verlassen, wegen dem oft scheinbar langen Warten müssen auf die Erhörung? Hier eben setzt die Gebetseigenschaft der Beharrlichkeit ein. Man darf standhalten, vertrauensvoll weiter warten lernen. Erst im standhaften Verweilen kommt das Gebet zu seiner eigentlichen und echten Reife. Alles um uns und in uns hat seine Entwicklungen, die oft schier endlose Zeiten in Anspruch nehmen. Der eine Gedanke zur Hingabe legt sich in eine fast unübersehbare Breite und Länge im Geschichtlichen auseinander. Selbst Ereignisse, die plötzlich hereinzubrechen erscheinen, haben sich in Wirklichkeit seit langem vorbereitet. Der Blitz, der wie aus heiterem Himmel niederzuckt, setzt doch eine Unsumme von Ereignissen voraus, die unmerklich bis zu dem Zeitpunkt führten, wo die Entladung stattfinden musste. So entwickelt sich das Gebet, die tägliche Begegnung mit Radha Krishnas Namen, jedes Mantra, jeden einzelnen Namen. Allmählich bis zu der Stelle, wo die Erhörung der Entladung fähig und würdig ist. Mit Willkür Seiten Gottes hat es nichts zu tun. Gewiss, es ist Probe, aber eben in dem Sinn, dass da etwas zu Reife und Reinheit geführt wird. Und dann erst ganz zum richtigen Empfangen befähigt zu sein. Denn ihn zu empfangen ist eine große Kunst. Wenn ich lange um innig um etwas gefleht habe, bekomme ich erst den ganzen Gehalt des Erbetenen, seine Wichtigkeit, Relevanz und Bedeutung zu Gesicht. Und so werde ich durch meine Beharrlichkeit, die Fähigkeit zu verweilen, dann ganz anders damit umgehen, als wäre es mir beim ersten Mundöffnen schon geschenkt worden. Es hat nun, da ich mich so aus ganzer Seele darum bemühen, erflehen und ersehnen musste, erst den vollen Wert für mich. Man entgeht somit der Gefahr, die in den Shastras sogar als große Verfehlung angesehen wird, eine kostbare Gabe nicht genügend hochzuachten und somit umsonst gebeten zu haben. Dies wäre eine Geringschätzung Krishnas. Man entgeht der Undankbarkeit, die alles wie selbstverständlich hinnimmt und so zu seelischer Schädigung führt. Im beharrlichen Gebet wird die Seele geduldig und stark, überwindet ihre eigene Reizbarkeit ab so vielen Kleinlichkeiten, ihr sich übereilen, den Fanatismus oder die Ikarus, den Ikarus-Wahn und auch ihre Neigung, Ansprüche zu stellen. Zudem wird sie stetig gegenüber Versuchungen selbstloser und bescheidener. All dies ist so viel wert für die Seele, dass schon darum das Warten müssen, die nicht sofortige Erwiderung, eher eine Gnade als eine Prüfung ist. Manchmal verwandelt sich auch im Laufe eines langen, beharrlichen Gebetes der Inhalt der Bitte ebenso wie der Bittende, der Betende selber, weil er reifer wird durch das Warten, wird auch das Ersehnte, das Erbetene ganz anders aussehen. Es wird korrigiert, gestrichen, dazugetan. Und vielleicht gelangt das Herz wie von selbst an einen Punkt, wo es jene erste Bitte völlig überholt hat, sie aufgibt und in der Nichterfüllung derer die tiefste Gottesgnade erkannt. Das ist im Bhagavatam drin alles. Dhruva Maharaj betet im vierten Kanto: O mein Herr, ich bat dich um einen Glassplitter. Er wollte nämlich Herrschaft über ein Universum, aber er nennt es Glassplitter. Und habe nun einen wunderbaren Diamant gefunden, die Begegnung mit dir und somit den ewigen Dienst zu dir. Jetzt möchte ich nichts mehr von dir verlangen, sondern nur das annehmen, was du von mir möchtest. Im fünften Kanto, mit die Beharrlichkeitsbetrachtung beendet, ist ein wunderbarer Vers, wo Krishna selber das erklärt. Der Herr, die Persönlichkeit Gottes, lässt die Wünsche seines Geweihten, der Herr, die Persönlichkeit Gottes, lässt die materiellen Wünsche seines Geweihten, der sich mit solchen Motiven an ihn wendet, in Erfüllung gehen, manchmal. Wenn dies jedoch dazu führt, dass der Geweihte dann bloß um noch mehr Segnungen dieser Art bittet, wird der Herr sie nicht erfüllen. Was der Herr jedoch seinem Geweihten bereitwillig schenkt, ist die Zuflucht bei seinen Lotusfüßen. Selbst wenn ein solcher Mensch gar nicht danach strebt. Diese Zuflucht wird all seine Wünsche zufriedenstellen. Das ist die besondere Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Zweite kleine Betrachtung. Geht es ums Herauswachsen? Nicht mehr ganz gleich sein und dann wieder zurückzukehren. Das werden wir vielleicht ein bisschen erfahren. Das erste Kennzeichen einer erwachenden Seele besteht darin, dass die Seele nicht mehr wie früher Freude empfindet an allen schönen, guten, liebenswürdigen Wesen und Dingen dieser Welt. Und zwar nicht aus Enttäuschung oder Frustration heraus, sondern weil sie langsam aus ihr herauswächst. Genauso wie jemand aus dem Spielzeugalter ganz natürlich herauswächst. Die Seele fühlt zuerst schwach und dann immer öfter, das ist alles irgendwie zu wenig. Auf dem Weg wird man eine radikale Verlagerung, eine Zerstörung, einen Wegfall der Interessen wahrnehmen, die bisher die angeblichen Lebensinhalte eines Menschen ausmachen. Ich kann darüber sogar ein bisschen verunsichert sein. Das, was mal mein Ein und Alles war, ist jetzt eher eine Belastung. Das Emporsteigen, das sich Entfalten von Interesselosigkeit am Bisherigen wird geboren. Es füllt die Seele nicht mehr aus. Wohl wusste sie immer, dass sie nicht daran satt sein könne für immer. Da sie vorher ja in Harmonie mit allem Leben zu leben versuchte, verband sie ganz von selbst jenes Freuen auch mit Krishna, den sie in der Schönheit der Natur und in der sinnvollen Abfolge der Geschicke wahrnahm. So freute sie sich mit ihm, aber doch mit ihm an jenen Wesen, an Blumen, Steinen, Menschen, an Musik, Bild und Dichtung, an hohen Gedanken und edlem Tun, an Geschichte, Reisen und Begegnungen. Nun aber wird dies alles schal. Es verklingt und versandet. Die Seele erfährt eine innere Unsicherheit. Was ist mit mir geschehen? Weshalb freut mich dies nun nicht mehr von ganzem Herzen? Bin ich krank? Die Seele empfindet eine gewisse Leere und Ernüchterung, wenn sie mit diesem Altgewohnten umgeht. Es ist die nachdenkliche Traurigkeit, nie wieder der Alte zu sein, die Alte zu sein. Nicht ständig ist es so. Man kann auch wieder einmal ganz aufgehen in einem schönen Buch, ganz verzaubert sein von einer herrlichen Symphonie. Aber dann bricht das wieder ab. Manchmal mitten während der Freude. Etwas Graues verhüllt alles, entleert und entwertet es. Es ist, und das spürt man ganz klar, keinerlei Abwertung drin, sondern ein zusätzliches Geschenk, das ins Leben hineingetreten ist und in dessen Angesicht das Bisherige einfach nur den Glanz und den Schein verlor. Im Bhagavatam gibt es ein wunderschönes Bild. Jemand geht in eine riesige Höhle hinein, wo Millionen von Leuchtkäferchen an der Decke ein Lichtspektakel abgeben. Erstaunlich. Aber dann zündet jemand ein Licht an in der Höhle. Und es ist nur Gewürm an der Decke. Man weiß, dass man etwas ganz anderes sucht und will. Man spürt es im Tiefsten immer deutlicher, dass es Shyam Sundar ist, nachdem das eigene Herz sucht und schon seit unzähligen Leben gesucht hat. Das Suchen kann zum Schreien werden. Man wandert draußen durch blühende Wiesen, die bisher das große Entzücken bildeten. Man entdeckt eine seltene Blume, auf die man sich schon immer gefreut hatte. Aber was ist in einem? Kein Jubelruf, sondern etwas wie ein Schmerz durchzieht einen hindurch. Oder man starrt auf dieses kleine Wunder der Schöpfung und einem ist, als flüstere man ganz in der Tiefe: Dies nur gibst du mir? Warum nur das? Warum nicht dich? Die Seele ist sich gewahr, Krishna ist allgegenwärtig. Sein Wesen leuchtet aus allem, was sie sieht. Aber sie will mehr. Sie will ihn ohne das andere, ohne seine Werke, die ihn verhüllen. Die Liebe sehnt sich nach ihm, unverhüllt von seiner Schöpfung.